Thema ist der Klimawandel und die Wichtigkeit, die dieses Thema in der Politik gekriegt hat. Also denn eines kann man ja sagen, die Erderwärmung und ihre Folgen hat sozusagen die Politik jetzt endgültig erreicht. Das Thema ist angekommen und zwar ganz oben. Also auf den obersten Etagen der Diplomatie. Am Anfang Mai hat es den EU-Gipfel beschäftigt. Am Anfang Juni hat dasselbe Thema den G8-Gipfel beschäftigt. Und die Staaten, die drüber reden, anerkennen jetzt, jawohl, das ist ein echtes Problem. Damit muss man sich befassen. In der deutschen Öffentlichkeit, und da meine ich jetzt durchaus zugleich die Presse und die Fernsehkanäle, wie auf der anderen Seite die Bürger, die davon informationsmäßig versorgt werden, in der deutschen Öffentlichkeit ist das Problem total akzeptiert und verstanden und die Politik kriegt gute Noten dafür, dass sie sich dem widmet. Bis dahin, dass die Bürger Opferbereitschaft zeigen und mal das Auto stehen lassen wollen oder verstehen, dass die Energie nächstens teurer werden muss und nicht meckern. Verstehen, dass neue Opfer angesagt sind, fürs Klima ist das alles gut und richtig und man drückt der Frau Merkel die Daumen, dass sie auf ihren großen Gipfeln es möglichst schaffen soll, den anderen Weltmächten den Ernst der Lage beizubringen und diese anderen Klimasünder endlich mal zu bremsen, sie in die Pflicht zur Rettung, für die Rettung des Klimas in die Pflicht zu nehmen und sie auf möglichst präzise Reduktionsziele für die Treibhausemissionen festzulegen. Schönes Ergebnis ist da in der deutschen Öffentlichkeit erreicht worden. Deutsche Durchsetzungsfähigkeit auf dem internationalen Podium ist ungefähr dasselbe wie die Rettung der Gletscher, wie die Rettung der Lebensgrundlagen von Millionen Afrikanern, deren Gebiet von Versteppung und Wüstenbildung bedroht ist, von Millionen Asiaten, die in den großen Flussdeltas, muss man ja wohl sagen, Deltas leben, und dort davon bedroht sind, dass wenn der Meeresspiegel ansteigt, ihre Städte absaugen. Und wenn dann solche Gleichungen zustande kommen, dass die internationale Durchsetzungsfähigkeit der deutschen Kanzlerin ungefähr dasselbe wird wie Lebensrettung von armen Menschen, dann kriegt man doch langsam das Kotzen und möchte es nicht mehr glauben. Und jetzt deswegen ist die Absicht von dem heutigen Vortrag, mal durchzunehmen, wie viele Verwandlungsstufen die Sache Klimawandel durchmachen muss, das und bis sie Thema der internationalen Politik wird und umgekehrt, wie das Thema dann ausschaut, wenn es Gipfelthema auf dem G8-Gipfel ist. Also fangen wir vorne an. Es ist kein übermäßiges Geheimnis, das hat jetzt jeder gelesen. Was ist die Sache? Also was ist die Klimaerwärmung und was sind die drohenden Wirkungen, die von ihr ausgehen? Erstmal die Sache ist, die durchschnittliche Erdtemperatur steigt an seit den letzten 100 Jahren und man hat hochgerechnet, dass das noch mindestens 2 Grad so weitergeht, mindestens 1,5 Grad so weitergeht, womöglich aber bis um 6 weitere Grad ansteigt. Es wäre ein Temperaturanstieg auf der Erde, der weit größer ist als die Differenz zwischen der jetzigen allgemeinen Durchschnittstemperatur und der letzten Eiszeit, sodass man also sich vorstellen kann, das sind ziemlich erhebliche Geschichten, wenn man von einer weltweiten Durchschnittstemperatur redet, die um 1, 2 oder dann auch gleich drohenderweise möglicherweise 6 Grad höher gerät. Die Wissenschaftler reden in dem Zusammenhang von einer anthropogenen Erderwärmung, das heißt anthropogen heißt vom Menschen gemacht. Und das unterscheiden sie halt davon, dass das Klima Schwankungen hat, die von selber auftreten und die mit dem Menschen und seiner Aktivität überhaupt nichts zu tun haben müssen. Ich will überhaupt nicht rein in das Diskutieren der wissenschaftlichen Ergebnisse, da gehen wir einfach mal davon aus, dass die Wissenschaftler das schon richtig sehen werden. Wenn sie ihnen die Politiker glauben, dann können wir es ihnen auch glauben. Es interessiert eh mehr, dass wir die Politiker nicht umgehen. Die Sache also, menschengemachte Erderwärmung mit Wirkungen, die durchaus als katastrophal bezeichnet werden können, ich habe es vorhin schon angedeutet, da ist ja der Umstand, dass dann die Gletscher schmelzen und bei uns das Skifahren nicht mehr geht, ist ja mehr die harmlose Abteilung. Gebiete in Spanien, selbstverständlich noch viel mehr in Afrika, drohen davon zu Wüsten zu werden und dann kann man nicht mehr dort leben. Andere Gebiete, zum Beispiel viele Inseln im Pazifik, die sehr flach sind, wieder andere Gebiete, eben die Flussdeltas in Asien an den großen Flüssen, die sehr tief liegen, würden, wenn der Meeresspiegel ansteigt, überflutet werden, dann können wir überhaupt nicht mehr dort leben. Das ist erstmal die Sache. Zu dem Thema Anthropogen, also vom Menschen gemacht, muss man noch eine Unterscheidung anbringen. Einerseits kann man schon sagen, vom Menschen gemacht, nicht von der Natur. Der Unterschied, den stellen die Wissenschaftler fest. Andererseits, der Mensch, naja, was denn der Mensch? Das sagen die so schnell, vom Menschen gemacht. Und dann ist der Mensch schuld. Der Mensch muss ein blödes Vieh sein. Er bringt immer sich selber um und macht seine eigenen Lebensumstände kaputt. Wenn es so wäre, wenn der Mensch der Täter wäre und der Mensch das Opfer, dann wäre es gar nicht so schwer zu sagen, das stellt man lieber ab, wenn man sich als Mensch so schädigt. Weil so einfach liegen die Dinge ja nicht. Und es ist auch wieder gar kein so ein Riesengeheimnis. Vom Menschen gemacht weiß jeder, das heißt halt, das ist von unserer Wirtschaft. Unsere Wirtschaft braucht Energie, die verbrennt fossile Brennstoffe, also gemeint ist Kohle und Erdöl und Erdgas. Sie verbrennt fossile Brennstoffe noch und im Laufe der Zeit und mit dem Aufstieg Chinas und dem, dass die auch sich am weltweiten Kapitalismus beteiligen und Indiens, wird noch viel mehr so Zeug verbrannt und in die Atmosphäre gepustet wie ohnehin schon. Deswegen heißt es auch, es ist eine anthropogene Erderwärmung, die durch die Industrialisierung passiert. Aber sogar da muss man noch einen Augenblick sagen, halt raus, ist es denn die Industrie als Industrie? Naja, es ist schon die Industrie, die es gibt, die das Zeug in die Luft bläst und die Produkte wie Autos hervorbringt, die ihrerseits zu dem CO2-Ausstoß erheblich beitragen. Aber es ist ja nicht Industrie als Industrie, sondern es ist die Industrie als kapitalistische Industrie. Technisch würden andere Weisen der Energieerzeugung auch möglich sein. Aber die hätten halt den großen Nachteil, dass sie nicht so rentabel sind. Kohle, vor allen Dingen dann aber historisch Erdöl, hat seinen großen Siegeszug über den Globus dadurch angetreten, dass es eine unschlagbar billige Energiequelle gewesen ist. Dass es eine Energiequelle gewesen ist, die relativ zu allen anderen Weisen, Energie zu erzeugen, so gut wie nichts gekostet hat. Und an der Messlatte gemessen, ist Öl rational. Ist Öl zu verbrennen vernünftig, weil es für die Rendite von Firmen, die Energie verbrauchen und es als Kostpreis in den Preisen drin haben, die Gewinne erzeugen, in denen Gewinne stecken müssen. Weil dem so ist, deswegen werden fossile Brennstoffe so grenzenlos massig verbraucht. Und deswegen haben Alternativen, die es natürlich auf irgendwelchen technischen Niveaus ewig schon gibt, einfach keine Chance. Also, es heißt, die Industrialisierung produziert die CO2-Emissionen. Genauer muss man sagen, es ist die Industrialisierung, die es halt hierzulande gibt, die sich lohnen muss. Die rentable Industrie, die kapitalistisch lohnende Industrie ist es, und die hat schon immer den Standpunkt gehabt, betriebswirtschaftlich nützlich ist es, alle möglichen Produktionsrückstände einfach möglichst kostenfrei an die Umwelt abzugeben. Da ist das CO2 eigentlich der allerletzte Punkt davon. Das ging los damit, dass sie die Flüsse einfach als kostenlose Müllkippen benutzt haben und Chemikalien, Säuren, was es halt so gegeben hat als Produktionsabfälle, einfach in den Fluss geleitet haben, der in der nächsten Gegend war. Das ging weiter darüber, dass sie, längst ist CO2 war, lauter giftige Rauchgase abgestoßen haben. Gut, da, ich komme später nochmal darauf zu sprechen, da ist inzwischen ein bisschen was passiert. Der kapitalistische Staat hat kapiert, dass es diese Produktionsweise auf Dauer gar nicht geben kann, wenn sie ihre eigene Existenzbedingung vernichtet. Wenn sie die Umwelt so versaut, dass es später nicht mehr weitergeht. Deswegen gibt es Auflagen und die Pflicht, Filter einzubauen und die Pflicht, moderne Technik anzuwenden an der einen oder anderen Stelle und damit die Vergiftung der Flüsse und die Rauchgasemission, die giftige Rauchgase abgibt, zu reduzieren. Jetzt ist CO2 sozusagen der letzte ganz große, ganz ungefilterte Rückstand, aber deswegen, weil der ist ja das Verbrennungsprodukt selber. Also das ist nicht irgendein Nebenprodukt der Verbrennung, das man danach gut rausfiltern kann, sondern das ist CO2, das ist die Verbrennung selber. Und an und für sich ist das ja auch ungiftig. Stellt man halt wirklich nach vielen Jahren, und übrigens die Wissenschaft weiß es schon seit 30 Jahren, aber da hat man erst einmal eine ganze Weile emittieren müssen, damit überhaupt jemand draufkommt, das hat, obwohl es nicht giftig ist, hat es auch nachteilige Wirkungen. Im Laufe der Zeit stellt man eben fest, das erhöht den Treibhauseffekt der Erde, nämlich, dass die kurzwelligen Sonnenstrahlen auf die Erde durchkommen und die langwelligere Wärmestrahlung in den Orbit hinausgeht und damit die Wärme sich hier in einer nicht erwünschten Weise ansammelt. Wichtig an der Stelle, also das war jetzt ganz, alles ganz objektiv, das sollte die Sache sein. Wichtig, die Wissenschaft weiß es seit 30 Jahren. 30 Jahre lang hat es die Gipfel der Politik nicht erreicht. Im letzten Jahrzehnt hat es als Teilthema oder als Thema diese Kyoto-Aktion geschaffen, aber da war ja nicht die ganze kapitalistische Welt versammelt. Da haben ja manche Staaten gesagt, das geht sich sowieso gar nichts an. Die haben gesagt, das Problem gibt es nicht, und wenn, dann haben sie es nicht, und wenn, dann kümmern sie sich selber drum. Aber jedenfalls nichts mit internationaler Aktivität in der Sache. Das war also das erste Stadium noch, da war noch keine Verwandlung. Die Sache ist, die Atmosphäre heizt sich auf und sie hat katastrophale Wirkungen auf die Lebensbedingungen von einer ganzen Reihe von Ländern und Völkern. Jetzt die erste Verwandlung, damit es ein Thema der Politik wird, muss eine erste Verwandlung her. Und die geht so. Und die hat eigentlich unsere Zeitungen im letzten halben, dreiviertel Jahr beschäftigt. Die erste Verwandlung geht so, es gibt einen Briten, der heißt Nicholas Stern, hat bestes Renommee unter Ökonomen und also gilt als, überhaupt nicht als Ideologe, gilt auch überhaupt nicht als Umweltfreak. Und der hat was gemacht. Der hat eine Rechnung aufgestellt, wie viel die Klimaerwärmung und ihre Wirkungen eigentlich kosten werden. Wie viel Geld in geldmessbare Nachteile eigentlich aus der Klimaerwärmung entstehen. Es ist dann durch die Zeitungen gegangen mit Formulierungen, dieser Stern habe endlich den Klimagefahren eine Fassung gegeben, in der wir Menschen sie verstehen. Er hat ihnen ein Preisschild umgehängt. Sehr schöner Satz. Er tut so wie, Da werden die Klimagefahren jetzt quasi verstehbar gemacht worden, so nach dem Muster, dann versteht man es besser, kann man sich es besser vorstellen, wie groß das ist alles, die Scheiße, die da droht. Tatsächlich ist ja was ganz anders passiert, dadurch, dass der einen Geldwert ausgerechnet hat, den das kostet. Ja, ausgerechnet hat er, dass es 3 Billionen kostet, glaube ich.
Milliarden.
Billionen.
Milliarden.
3000 Milliarden. 300 Milliarden in Deutschland. Das ist so eine andere, spätere Rechnung, die das deutsche Institut dann draufgesetzt hat. Was ich erzählen will, ist Folgendes. Die tun so wie, das wäre ein gutes Ding, da kann man sich schön vorstellen. Tatsächlich ist ja was ganz anderes passiert. Die haben gesagt, was das eigentlich, was der eigentliche Schaden ist, um den es geht. Ja, die haben nicht eine Dimension gewählt, damit man eine Erleichterung bei der Abmessung der Größe des Schadens hat, sondern sie haben die Dimension gewählt, in der der Schaden überhaupt zählt. Da hört die Politik dann mal hin. Wenn es nicht heißt, da versteckt Afrika, sondern wenn es heißt, das kostet unser Wirtschaftswachstum weltweit 3 Billionen, oder Niklas Stern, das bewirkt eine Rezession, die ist schlimmer als die nach dem Zweiten Weltkrieg. Oder als die Wirtschaftsschrumpfung, die der Zweite Weltkrieg bewirkt hat. Na, hören Sie, dann sagen Sie, ja, wenn das so ist, dann können wir das nicht mehr ignorieren. Interessanter Punkt, der Ausgangspunkt war doch, wer ist denn der Täter eigentlich? Wer ist denn der Verursacher der Scheiße? Die Wirtschaft, unsere Wirtschaft, unsere Weise, für Geschäfte Energie zu verwenden. Der Täter ist die Wirtschaft. Jetzt hat der Niklas Stern was ausgerechnet und der sagt, und die Rechnung hat vor allen Dingen eine Klarstellung. Das Opfer ist die Wirtschaft. Und bloß insoweit, als die Wirtschaft das Opfer ist, muss sich das Gemeinwesen wirklich darum kümmern und kann es nicht ignorieren. Ja, wenn das Kapital leidet an seinen eigenen Umweltzerstörungen, dann ist der Staat nicht mehr ignorant. Dann kümmert er sich mal überhaupt drum. Wichtiger Punkt an der Stelle. Und ich greife jetzt vor, die Bundesregierung hat gesagt, und das hat auch dieser Niklas Stern empfohlen, man muss den Temperaturanstieg auf 2 Grad plus gegenüber, ich weiß nicht, dem Stand von 1900 oder sowas, auf 2 Grad plus begrenzen. Es geht immer um den globalen Temperaturanstieg, das globale Mittel, ja. Auf 2 Grad begrenzen. Sonst wird es furchtbar. Furchtbar, sonst kommen die 3 Billionen Schäden zustande. Auf 2 Grad begrenzt ist der Schaden wirtschaftlich beherrschbar. Derselbe Stern sagt, dass 20 bis 40 Millionen Afrikaner zusätzlich verhungern, wenn die Temperatur im Weltmittel um 2 Grad ansteigt. Das ist alles schon draußen, das ist schon vergessen. Wenn man dabei ist, wir müssen es auf 2 Grad begrenzen, denn über 2 Grad hinaus werden die wirtschaftlichen Schäden unbeherrschbar. Also Schäden, die jetzt nicht in Geld zu beziffern sind, weil sie einfach Leute treffen, die quasi geldmäßig gesehen nichts wert sind, oder weil bei denen kein Umsatz verloren wird, die Schäden, die zählen schon gleich überhaupt nicht mehr. Wenn man, Niklas Sterns Rechnung, das kostet 3 Billionen, und die 3 Billionen sind ja wirklich eine Schreckenszahl, die man ernst nehmen muss. Wenn man sich auf die Seiten konzentriert, und das tun ja unsere Gemeinwesen, das tut die Bundesregierung, das tut der Rest der Welt schon gleich. Schöne Geschichte an der Stelle noch. Bloß auch so ein Schlaglicht auf die, wie die rechnen. Jeder weiß, wenn der Klimawandel voll zuschlägt und große Teile oder noch größere Teile Afrikas, als es jetzt schon sind, unbewohnbar werden, dann gibt es riesige Flüchtlingsströme, noch viel mehr als jetzt schon. Und jetzt ersaufen ja schon Tausende. Muss man wirklich immer wieder mal ins Bewusstsein rufen. Tausende im Mittelmeer und vor den Kanaren, weil sie in die Europäische Union wollen und man sie nicht reinlässt. Dann sagen die Staaten, ja, die müssen wir uns widmen, da gibt es ein Flüchtlingsproblem. Und die meinen nicht, dann haben die Menschen Probleme, die fliehen, sondern dann haben wir Probleme damit, dass hier Leute ankommen, die wir nicht haben wollen. In Amerika gibt es eine Studie der Regierung, ein US-Report on National Security and Climate Change. Jetzt muss man mal sehen, was die für Probleme haben, die Länder. Die nationale Sicherheit und das Klima bringen sie dann zusammen. Die Sicherheit der USA könnte leiden. Also das war die erste große Verwandlung. Erste große Verwandlung. Der Schaden, der entsteht, Überflutungen, Verschleppung, Verwüstung und das Zerstören von Lebensgrundlagen von Menschen. Das ist eine Sache, aber die interessiert kein Schwein. Interessant wird es überhaupt erst, wenn ein Ökonom die Prognose macht, das schädigt unsere Wirtschaft, also das schädigt den Täter. Der Täter könnte Schaden nehmen an seiner rücksichtslosen Vernutzung von Umweltbedingungen. Dann heißt aufgepasst. Dann aber hat man auch quasi schon die Dimension, in der die Abhilfe kalkuliert wird. Ja, das ist jetzt schön. Jetzt haben wir an Schaden in Geld und Kosten in Geld, um den Schaden zu begrenzen. Wer wirklich den Satz sagt, das wahre Problem der Klimakatastrophe sind doch die 3 Billionen, der hat auch schon die Maßeinheit, in der über Abhilfe nachgedacht wird. Nämlich eins klar, wenn die Vermeidung des Schadens mehr als 3 Billionen kostet, ist natürlich uninteressant, den Schaden zu vermeiden. Die Schadensvermeidung muss natürlich billiger sein als der Schaden, sonst ist es ökonomisch sinnlos. Jetzt kommt Niklas Stern und bringt nach seiner schlimmen Botschaft 3 Billionen Wirtschaftsverlust drohen, kommt die gute Botschaft, die Vermeidung der 3 Billionen Schädigung ist billiger als gedacht. 1% des Bruttosozialprodukts investiert in Emissionsvermeidung kann den Temperaturanstieg auf 2 Grad begrenzen. Es hat eine Dimension, okay, dann lohnt sich's doch. Und so wird ja Gabriel Rede doch so, also unser Umweltminister. Dann lohnt sich's doch, dann machen wir es doch. Aber machen wir uns nichts vor, bis ein Staat wie der unsere sich so einer Sache widmet, müssen noch viel mehr Schritte passieren. Jetzt ist ja das Schlimmste eigentlich schon passiert. Die Schädigungen der Menschen zählen nichts. Schädigungen zählen nur was, wenn es die Wirtschaft trifft. Und wenn es die Wirtschaft trifft, dann hat man auch schon die Maßeinheit, in der geklärt wird, was es kosten darf, um den Schaden zu vermeiden. Und nur wenn es die Abhilfe billiger ist als der Schaden, ist es überhaupt sinnvoll, Abhilfe zu schaffen. Gut, jetzt soll sie billiger sein. Trotzdem. So schnell passiert da nichts. Es stehen nämlich 2 Sachen einander gegenüber. Einander gegenüber steht ein möglicher zukünftiger Schaden. Immerhin, was der Niklas Stern ausgerechnet hat, ist bloß eine Hochrechnung, bloß eine Prognose. Da gibt es so manchen, der sagt, wie sicher ist denn das eigentlich? Wie sicher kommt es denn eigentlich? Und dann gibt es dann noch ein ganz anderes Argument, das gar nicht zu unterschätzen ist. Und wen trifft es denn eigentlich? Ja, wenn sich die Klimazonen auf der Erde verschieben, ist das wirklich für alle Staaten so schlecht? Ja, meinetwegen. Zentralspanien wird Wüste. Aber was wird denn eigentlich mit Deutschland? Oder gar mit Russland? Wo es eh immer schon zu kalt ist. Vielleicht kann man nächstens in der Tundra Getreide anbauen. Also so klar ist ja gar nicht nur, ob es überhaupt eintritt, ist die eine Unklarheit. Die nächste Unklarheit ist, wen trifft es denn eigentlich wie? Und da muss man einmal andersrum sagen, da gibt es jetzt eine deutsche Hochrechnung, die sagt, 300 Milliarden kostet es Deutschland. Und das sind so Rechnungen der Art, wenn so und so viel Wirbelstürme passieren, da gibt es die und die Versicherungsschäden, das kostet dann die Allianz und die Münchner rückt diesen Preis und den addieren wir jetzt aber zusammen mit Ernteschäden, die passieren, wenn es Wirbelstürme und Überschwemmungen gibt und das addieren wir zu Ausfällen beim Tourismus und wenn wir das alles beieinander haben, dann haben wir 300 Milliarden. Und letzten Endes muss man sagen, der Beweis, Deutschland kostet es 300 Milliarden, ist erst einmal ein Entmannungsargument. So viel ist das nicht, da ist ja der Staatshaushalt jedes Jahr größer. Also, das ist schon ein Hinweis darauf, das trifft doch gar nicht alle gleich. Und deswegen ist der Standpunkt, das trifft uns alle, das trifft die Menschheit. So selbstverständlich ist es gar nicht. Jetzt haben wir zwei Argumente. Tritt es überhaupt ein und wenn es eintritt, wen trifft es wie? Beide Argumente sind Argumente dafür, dass ein kapitalistischer Staat erstmal sagt, na, ehe wir uns heute in tatsächliche Unkosten stürzen, ehe wir heute tatsächliche Kosten verursachen und Wachstumseinbußen unseres nationalen Kapitals heute hinnehmen, wegen ungewisser zukünftiger Schäden, da warten wir lieber noch ein bisschen ab. Also, es ist im Kapitalismus die ganze Zeit schon so. Es gibt immer wieder, das ging ja schon los, ich weiß nicht, 1890 haben sie gesagt, wenn das mit den Pferdekutschen in London so weitergeht, ersticken wir in 20 Jahren an der Scheiße der Pferde. Hochrechnung, dass alles ganz furchtbar wird. Und was haben die gemacht? Haben sie die Droschken abgeschafft? Von wegen. Die haben einfach gesagt, warten wir mal 20 Jahre. Inzwischen ist das Automobil erfunden worden, da war das Problem gelöst. Aber dass die sagen, ja dann bremsen wir unser eigenes ökonomisches Treiben, das passiert wirklich nicht so schnell. Und, es geht bei allem so weiter. Alle wissen, dass die Überschwemmungen zunehmen, wenn man die Flüsse begradigt. Alle wissen, dass die Krankheiten zunehmen in dem Maß, in dem in die Atmosphäre Gift geblasen wird. Und bei all dem haben sie ewig zugewartet und es waren Riesenkämpfe, bis die primitivsten ökologischen Rücksichten durchgesetzt worden sind. Also so schnell macht ein kapitalistischer Staat es nicht, auch wenn eine abstrakte Gefahr droht. Denn, es ist ja klar, jede Gegenmaßnahme kostet einmal als allererstes aktuelle Rendite und aktuellen Geschäftsumfang. Und davon lebt die Nation im schlimmsten Sinn des Wortes. Alles im Land ist davon abhängig und abhängig gemacht, dass der Geschäftsgang der Kapitalisten aufgeht und zunimmt. Vom Staatshaushalt bis zu den Arbeitsplätzen, bis zu dem, was die Tante Emma am Eck verdienen kann. Alles hängt davon ab. Und deswegen ist ein Staat ganz zögerlich an der Stelle, den Geschäftsgang Hindernisse in den Weg zu legen. Also das war jetzt die erste große Verwandlung. Die Verwandlung des Themas von einer materialen Beschädigung der Lebensbedingungen in ein Kostenproblem der Wirtschaft.